Ich begrüße euch alle sehr herzlich, ihr Lieben. Und als ich so von dem einen und dem anderen gerade die Stimme gehört habe, da ist es mir doch bewusst geworden wieder, ich habe ganz schön Sehnsucht nach euch. Euch mal wieder von Angesicht zu sehen, zu grüßen, zu umarmen und mich mit euch direkt auszutauschen. Also, ihr seid in meinem Herzen und wenn wir jetzt auf diese Art und Weise verbunden sind, dann ist das zumindest etwas, was wir haben dürfen und dafür wollen wir dann auch dankbar sein. Ich fand es schön, Rainer, wie du die Einleitung gemacht hast und mir fiel auf, dass in diesem Vers 2. Timotheus 1, Vers 16 es auch heißt, der Herr gebe dem Hause des Onesiphorus Barmherzigkeit. Das heißt, es ist gar nicht nur der Onesiphorus selbst, sondern es ist sein Haus, seine Familie, seine Kinder, die ganz besonders dieser Barmherzigkeit bedürfen. Und du, Rainer, hast ja auch gerade im Gebet an die Ehen, an die Familien, an die Kinder ausdrücklich gedacht. Und ich möchte mich dem anschließen und von diesem Wort her euch einfach in euren Häusern, in euren Familien, für eure Kinder in dieser besonders angespannten Zeit ganz besonders die Barmherzigkeit und den Segen des Herrn wünschen. Und natürlich auch für die Älteren, die so abgeschnitten sind, oft von vielem und die oft jetzt auch nicht mehr besucht werden. Also der Herr sei euch in allem ganz besonders nahe, schenke euch seine Gnade, seine Barmherzigkeit und immer wieder seine Gegenwart, dass ihr die spüren könnt. Er ist bei euch, er lässt euch nicht und ist jede Sekunde ganz, ganz eng bei euch und ihr seid in seinem Herzen. Und wir dürfen auch einander uns im Herzen tragen, füreinander beten. Und das ist wunderbar. Ich habe euch heute wieder ein spannendes Thema mitgebracht. Es ist nahe gekommen, das Ende aller Dinge. Ihr habt gehört, es ist ein Zitat aus 1. Petrus 4, Vers 7. Und beim Bibellesen ist es immer wichtig, den Kontext, den Zusammenhang zu beachten. In den beiden vorhergehenden Versen 5 und 6 hat Petrus davon gesprochen, dass Gott einmal Lebendige und Tote richten wird und wir Menschen Gott für unser Leben Rechenschaft geben müssen. Und von diesem Blick auf das Finale unserer individuellen Existenz geht sein Blick nun weiter auf das große Finale dieser Welt. Es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge. Was empfinden wir bei dieser klaren Ansage? Was macht das mit euch, wenn ihr das hört? Macht uns das Angst? Wenn uns das Angst macht, dann haben wir dringenden Gesprächsbedarf mit unserem Herrn, mit dem lebendigen Gott. Denn Johannes schreibt in 1. Johannes 4, Vers 18, und ich lese das mal nach der neuen Genfer Übersetzung, wo die Liebe regiert, hat die Angst keinen Platz. Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Angst hat man nämlich dann, wenn man mit einer Strafe rechnen muss. Wer sich also noch vor dem Gericht fürchtet, bei dem ist die Liebe noch nicht zum vollen Durchbruch gekommen. Wenn unsere Gottesbeziehung noch von Angst geprägt ist, dann stehen wir mit Gott noch nicht in dieser großartigen Liebesbeziehung, die er uns schenken möchte. Dann haben wir noch nicht wirklich verstanden, was es bedeutet, dass Christus unsere Gerechtigkeit ist und wir mit unserer ganzen Existenz in Christus geborgen sind. Das ist ja ein Lieblingsausdruck des Apostels Paulus, in Christus. Und das heißt eben, dass wir ganz und gar mit unserer gesamten Existenz in ihm geborgen sind. Und dann sollten wir uns das von der Bibel her neu zusprechen lassen. Und unser Gottesbild, unsere Gottesbeziehung von dieser voraussetzungslosen Liebe Gottes zu uns heilen lassen. Nein, Angst will Petrus mit dieser klaren Ansage in uns nicht auslösen. Aber vielleicht ist das auch gar nicht unser Problem. Vielleicht winken wir dieses Wort ja innerlich einfach nur durch, weil wir denken, das steht jetzt schon 2000 Jahre in der Bibel, ohne dass es eingetreten ist. Petrus hat sich offenbar geirrt. Das Haltbarkeitsdatum dieses Wortes ist längst abgelaufen. Ja, das ist doch eine berechtigte Frage. Ist diese Aussage nicht nach 2000 Jahren widerlegt? Vielleicht hilft uns ein kleiner Vergleich hier zum besseren Verständnis. Wenn die Adventszeit beginnt, dann ist Heiligabend nahe gekommen. Die Zimmer werden adventlich geschmückt, Geschenke besorgt, der Duft, die Musik, die ganze Atmosphäre ist geprägt vom kommenden Weihnachtsfest. Als Erwachsene wissen wir, wie schnell diese 4 Wochen vergehen. Ganz anders ist es bei den Kindern. Die können es kaum erwarten. Für sie ist diese Adventszeit bis Heiligabend eine halbe Ewigkeit. Und so müssen wir uns das auch bei diesem Wort vom nahegekommenen Ende aller Dinge vorstellen. Im biblischen Denken beginnt die Endzeit bereits mit der Auferstehung und Himmelfahrt Jesu. Denn von nun an warten wir auf die Wiederkunft Jesu. Endzeit ist sozusagen Adventszeit. Unser Heiligabend ist die Wiederkunft Jesu. Das ist das nächste Ereignis in der Heilsgeschichte Gottes. Heilsgeschichtlich liegt nichts mehr zwischen uns hier und heute und der Wiederkunft Jesu. Vielleicht kann ich das noch an einem anderen kleinen Bild klar machen. Ich habe gerade eine sehr herausfordernde Zugfahrt gehabt, als es so schwere Witterungsverhältnisse hatte, um wieder vom Süden nach Berlin zurückzukommen. Und da ist mir das wieder klar geworden, dass wir die Heilsgeschichte Gottes mit einem Zug, mit einem ICE vergleichen können. Für diesen Zug haben wir einen Streckenplan. Wir wissen aus der Bibel, von diesem Zug der Heilsgeschichte Gottes, die große Linienführung. Wir kennen einzelne große Stationen und wir kennen das Ziel, wohin dieser Zug der Heilsgeschichte Gottes unterwegs ist. Wir haben einen Streckenplan, jawohl, aber wir haben keinen Fahrplan. Wir wissen nicht, wann der Zug der Heilsgeschichte Gottes wo hält. Und wir wissen schon gar nicht, wann dieser Zug der Heilsgeschichte Gottes im Zielbahnhof einfährt. Also, wir haben einen Streckenplan, aber wir haben keinen Fahrplan von diesem Zug der Heilsgeschichte Gottes. Und das Zweite, was mir aufgefallen ist auf dieser Zugfahrt, als ich da in den ICE saß, da ging das zu Beginn ganz langsam. Und über Stunden hinweg einfach eine sehr gemäßigte Geschwindigkeit. Und dann irgendwann ab Nürnberg kam ich auf die Hochgeschwindigkeitstrasse. Und mit einmal sah ich an der Anzeige im Zug, wie das Tempo dieses Zuges permanent anstieg und mit einmal bei 200 Kilometern war. Und so habe ich den Eindruck, dass auch wir in diesen Tagen, in unserer Zeit mit diesem Zug der Heilsgeschichte Gottes auf diese Hochgeschwindigkeitstrasse gekommen sind. Der Zug der Heilsgeschichte Gottes nimmt enormes Tempo auf. Und das Dritte, was mir bei dieser Bahnfahrt aufgefallen ist, wenn ich dann mit dem ICE die Station Bitterfeld erreicht habe, biblisch Mara, wenn ich Bitterfeld erreicht habe, dann ist es die letzte Station an der dieser ICE vor Berlin hält. Da fahre ich aber noch circa eine Stunde. Das ist also noch ein ganzes Stück weg. Aber es ist die letzte Station, an der dieser Zug vor dem Zielbahnhof hält. Und ab da habe ich einen ganz anderen Eindruck. Ab da ist mir das bewusst, jetzt bist du deinem Zielbahnhof ganz nahe gekommen. Es gibt keine Station mehr, an der dieser Zug noch hält, bevor er im Zielbahnhof einfährt. Und wisst ihr, so ist das auch bei uns mit der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Jeden Tag kann es soweit sein, wirklich jeden Tag. Der Zug der Heilsgeschichte Gottes hält an keinem heilsgeschichtlichen Bahnhof mehr. Und in diesem heilsgeschichtlichen Sinne gilt, es ist nahe gekommen, das Ende aller Dinge. Ab jetzt leben wir täglich, wirklich täglich, in der Erwartung seines Kommens. Und wie in der Adventszeit sollten wir uns darauf vorbereiten, die Zimmer unseres Lebens schmücken, für ihn bereit machen, reinigen, aufräumen, die ganze Atmosphäre unseres Lebens soll von dieser Vorfreude geprägt werden. Man sagt, Vorfreude ist die schönste Freude. Das würde ich jetzt bei der Wiederkunft des Herrn nicht sagen, aber wird etwas deutlich in unserem Leben von dieser Vorfreude auf unseren wiederkommenden Herrn? Das Kommende ragt dann bereits als gegenwärtige Qualität in unser Hier und Heute herein. Und auch in diesem qualitativen, in diesem inhaltlichen Sinne gilt das, was Petrus hier sagt. Es ist nahe gekommen, das Ende aller Dinge. Es ist uns in unserem Leben ganz nahe gekommen. Wie das kalendarisch, terminlich ist, das konnte Petrus damals nicht wissen, genauso wenig wie wir heute. Und Petrus hatte doch selbst aus dem Mund seines Herrn bei dessen Himmelfahrt die Worte gehört, Apostelgeschichte 1, Vers 7. Es ist nicht eure Sache, Zeiten oder Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Und das wusste doch Petrus. Und schon von daher wird er sich gehütet haben, diese Aussage, die er hier macht, kalendarisch, terminlich zu meinen. Nein, Petrus möchte damit nicht sagen, dass das morgen, nächste Woche, nächsten Monat soweit sein kann, sondern er möchte es uns so heilsgeschichtlich zusprechen. Es ist nahe gekommen, das Ende aller Dinge. Aber terminlich hat er damit nichts festlegen wollen. Denn es ist doch auch Petrus, der uns prophetisch vorhersagt in 2. Petrus 3, 3 bis 4. Dies sollt ihr zuerst wissen, dass in den letzten Tagen, also Petrus wusste, das ist noch weg, das sind die letzten Tage, in denen sich das abspielt wird, dass in den letzten Tagen Spötter mit Spötterei kommen werden, die nach ihren eigenen Begierden wandeln und sagen, wo ist denn die Verheißung seiner Ankunft? Denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles so von Anfang der Schöpfung an. Also genau unser Problem mit dem Haltbarkeitsdatum seiner Aussage nach Ablauf von 2000 Jahren, genau das wird hier durch Petrus selbst schon vorhergesagt. Petrus wusste also auch damals schon, dass genau dieser Zeitablauf zum Hauptangriffspunkt des Spottes, des Zweifels, der Anfechtung in diesen letzten Tagen werden würde. Das wird ein Hauptmerkmal dieser letzten Tage sein. Und das wird uns vom Herrn durch den Apostel Petrus schon vorhergesagt, damit wir wissen, nein, hier läuft nichts schief, hier warten wir nicht auf Godot und da brauchen wir keine Angst haben. Das ist vom Herrn vorhergesagt, dass diese Anfechtung des Spottes in dieser Aussage, ach, da kommt nichts mehr, das bleibt alles so, da passiert nichts mehr nach 2000 Jahren, dass wir uns davon einfach nicht irritieren lassen. Nein, das hat der Herr uns vorher gesagt, dieses Moment des Wartens, der Verzögerung aus der Sicht der Menschen heraus, dieses Moment ist biblisch schon immer uns vorhergesagt worden. Lassen wir uns davon also nicht irritieren, wenn wir das lesen, es ist nahe gekommen, das Ende aller Dinge. Und durch diese heilsgeschichtlich und qualitativ gemeinte Aussage wird jetzt jede Generation von Christen gleichermaßen unter diese Naherwartung des kommenden Herrn gestellt. Eben nicht nur diese letzte Generation, bei der das auch kalendarisch dann soweit ist, sondern jede Generation von Christen seit 2000 Jahren wird durch dieses Wort unter die Naherwartung des Wiederkommenden gestellt. Und deshalb lebt dann eben auch jede Generation von Christen seit 2000 Jahren bereits in der Perspektive dieser Naherwartung, in der persönlichen und ethischen Ausrichtung des Lebens auf den wiederkommenden Christus. Und genau darum geht's. Es geht nicht um Termine. Es geht darum, dass diese Naherwartung eben keine theoretische Angelegenheit ist, sondern sie hat vielfältige Auswirkungen auf unser Leben. Wir leben einfach anders, wenn wir wissen, dass unser Herr jeden Tag wiederkommen kann. Und genau aus diesem Grund war ein Leben in der Naherwartung des wiederkommenden Herrn für alle Apostel ein wichtiges Anliegen. Das finden wir bei allen. Fangen wir an bei unserem Apostel Paulus, Römer 13, die Verse 11 bis 12. Da schreibt Paulus, und dies tut als solche, als die die Zeit erkennen, dass die Stunde schon da ist. Ist das bei uns so? Erkennen wir die Zeit, dass die Stunde schon da ist, dass ihr aus dem Schlaf aufwacht. Aufwachen. Das ist es. Und aufwachen ist genau das Gegenteil von dem, was in diesen Corona-Zeiten in der Gesellschaft und in der Gemeinde sich abspielt. Wir werden hier in so eine Art Dämmerzustand, Halbschlaf versetzt. Und Paulus schreibt, wenn wir die Zeit erkennen, dass die Stunde schon da ist, dann wacht auf aus dem Schlaf. Denn jetzt ist unsere Rettung näher, als da wir zum Glauben kamen. Das heißt, wir haben doch in unserem Glaubensweg, seitdem wir Kinder Gottes werden durften, schon eine ganze Strecke geschafft, sind dem Ziel doch schon so viel näher gekommen, als an dem Tag, an dem wir in diesen Glaubenslauf eingestiegen sind. Und dann weiter in Vers 12, die Nacht ist weit vorgerückt und der Tag ist nahe. Also auch Paulus sieht das so, die Nacht ist weit vorgerückt, der Tag ist nahe. Und die Konsequenz, lasst uns nun die Werke der Finsternis ablegen und die Waffen des Lichts anziehen. Auch Jakobus lebt unter dieser Naherwartung des Herrn. Jakobus 5, Vers 8, da schreibt er, habt auch ihr Geduld, stärkt eure Herzen, denn die Ankunft des Herrn ist nahe gekommen. Derselbe Begriff im Griechischen, der hier steht, steht auch in unserer Stelle 1. Petrus 4, 7. Also Geduld, unser Herzen stärken in der Gewissheit, die Ankunft des Herrn ist nahe gekommen. Und auch Johannes sieht das so, 1. Johannes 2, 18, Kinder, es ist die letzte Stunde. Und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind auch jetzt viele Antichristen aufgetreten. Und daher wissen wir, dass es die letzte Stunde ist. Gerade an der Verführung durch so viele antichristliche Strömungen unserer Tage können wir das erkennen, dass es diese letzte Stunde ist. Ja, und dann noch Hebräer 10, Vers 25, da ist uns der Verfasser ja unbekannt. Aber der Herr, der Heilige Geist, ist der Verfasser. Und das reicht, das ist das Wichtigste. Da lesen wir, lasst uns unser Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte ist, sondern einander ermuntern. Und das umso mehr, je mehr ihr den Tag herannahen seht. Also, wenn wir diesen Tag der Wiederkunft unseres Herrn herannahen sehen, und das tun wir doch, dann ist die Konsequenz daraus eben nicht zurückziehen, jeder für sich, sondern lasst uns unser Zusammenkommen nicht versammeln, dann doppelt zusammenkommen, einander ermuntern, einander ausrichten auf unseren wiederkommenden Herrn. Also das Zusammenkommen umso mehr, nicht weniger, umso mehr, je mehr ihr diesen Tag herannahen seht, gerade in der sich zuspitzenden endzeitlichen Entwicklung, sollen wir das hochfahren, nicht runterfahren. Wir sehen, dass die Naherwartung für alle Apostel wichtig war, aber auch jeweils mit ganz praktischen Hinweisen verknüpft wird. Das ist nicht nur eine Theorie, das hat und soll Auswirkungen in unser Leben hinein haben. Und deshalb lasst uns dieses Wort wieder ganz neu hören und ernst nehmen, es uns zusprechen und es sich in unserem Leben auswirken lassen. Es ist nahe gekommen, das Ende aller Dinge. Jeden Tag kann unser Herr kommen und uns zu sich nehmen. Wirklich, jeden Tag. Da muss nichts mehr vorher kommen. Eine Frage müssen wir uns aber noch stellen. Was genau meint Petrus hier mit dem Ausdruck das Ende aller Dinge? Das griechische Wort, das hier für Ende steht, Telos, bedeutet zugleich Ziel, Vollendung. Im Neuen Testament wird mit diesem Wort Telos also nicht nur ein zeitliches Ende im Sinne eines schlichten Aufhörens beschrieben. Vielmehr bedeutet es Vollendung, ein erreichtes Ziel, ein erlangtes Ergebnis, eine Verwirklichung. Wenn wir also in den deutschen Übersetzungen für Telos überwiegend das Wort Ende übersetzt findet, dann solltet ihr beim Lesen im Hinterkopf immer auch die Bedeutung Ziel, Vollendung mitdenken. Denn dadurch bekommt dieses Wort nochmal eine ganz andere Dimension als nur durch die Übersetzung Ende. Wenn wir es mit Ziel und Vollendung mit übersetzen, dann merken wir, dass bei Gott Ende eben nicht nur aufhören bedeutet, sondern Zielerreichung, Vollendung. Und deshalb übersetzt die neue Genfer Übersetzung unseren Vers sehr treffend, habe ich gestaunt, mit die Zeit, in der alles zu seinem Ziel kommt, steht nahe bevor. Und diese Zielerreichung ist gemeint mit dem Ausdruck das Ende aller Dinge. Das Ende aller Dinge bedeutet das Ende der gegenwärtigen Weltordnung. Das Ende des gegenwärtigen bösen Äons. Und dieses Ende wird im Neuen Testament immer mit der Wiederkunft Christi verknüpft. Jesus selbst ist das Ziel aller Dinge. Das lesen wir in Kolosser 1, Vers 16. Alles ist zu ihm hin geschaffen. Das gilt für unser persönliches Leben. Wir sind auf Jesus hin schöpfungsmäßig angelegt, geschaffen. Und deshalb bleibt in uns immer wieder diese Leere, diese Unzufriedenheit, wenn wir nicht in dieser Ausgerichtetheit und in dieser Verbindung mit Jesus leben. Solange wir bei Jesus mit unserem Leben noch nicht angekommen sind, solange sind wir in diesem Leben eben noch nicht angekommen. Und solange haben wir in unserem Innern immer dieses Gefühl von, das ist es eigentlich noch nicht, wir sind noch nicht angekommen. Das liegt daran, dass Gott das in uns hineingelegt hat, schöpfungsmäßig. Alles ist zu ihm hin geschaffen. Das gilt nun aber eben nicht nur für unser persönliches Leben, sondern das gilt für die gesamte Schöpfung. Alles ist zu ihm hin geschaffen. Die Bestimmung Gottes für die gesamte Schöpfung, das Ziel Gottes für alles ist Jesus. Jesus selbst ist das Ziel aller Dinge. Apostelgeschichte 3, Vers 21 greift der Apostel Petrus das in seiner zweiten Predigt auf und er sagt, Jesus, den muss freilich der Himmel aufnehmen. Ja, das muss jetzt so sein, aber das bleibt nicht so. Jesus, den muss freilich der Himmel aufnehmen, bis immer wieder dieses wundervolle, herrliche bis zu den Zeiten der Wiederherstellung aller Dinge, von denen Gott durch den Mund seiner heiligen Propheten von jeher geredet hat. Das Ende aller Dinge ist also eigentlich der Anfang der Wiederherstellung aller Dinge. Das Ende des Alten ist der Beginn des Neuen. Bis hin zu dem, was Paulus uns dann in Römer 11, Vers 36 schreibt. Denn aus ihm und durch ihn und zu ihm hin oder auch in ihn hinein sind alle Dinge. Das ist eine ganz spannende Sache, in der Bibel mal diesem Begriff alle Dinge nachzugehen. Und wir entdecken dann, es ist ein biblischer Dreiklang. Das Ende aller Dinge ist der Anfang der Wiederherstellung aller Dinge und führt zum Ziel aller Dinge, zu Jesus. Und das Neue Testament lehrt, dass dieses Ziel, diese Vollendung aller Dinge, sich eben nicht auf einmal, sondern in drei Akten vollzieht. Erstens, bei der Wiederkunft Jesu zur Entrückung seiner Gemeinde. Zweitens, bei der Wiederkunft Jesu zur Aufrichtung seines Reiches auf dieser Erde, wenn er kommt mit all seinen Heiligen zur Errettung seines Volkes Israel. Und dann drittens, bei den neuen Himmeln und der neuen Erde, bis zur Verwirklichung dieses göttlichen Programmsatzes aus Offenbarung 21, Vers 5, wo wir lesen, und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Da haben wir es wieder. Ich mache alles neu, wirklich alles. Das Schöne ist, im Griechischen steht das hier im Präsens, in der Gegenwartsform. Und im Griechischen hat das die Bedeutung, dass das eben etwas ist, was nicht als abgeschlossen vorliegt, sondern wo Gott noch dabei ist, das gerade zu tun. Das heißt, es gibt schon die neuen Himmel, es gibt schon die neue Erde. Und er sitzt auf dem Thron und er schaut sich das Neue an, was schon da ist. Neue Himmel, neue Erde, himmlisches Jerusalem. Das ist schon da. Aber immer noch sagt er, siehe, ich mache alles neu, ich bin immer noch dabei. Das ist immer noch nicht das Allerletzte. Es gibt immer noch wieder draußen. Und ich gebe mich nicht zufrieden mit dieser Stadt allein. sondern mir liegt an allen meinen Geschöpfen. Und ich höre nicht auf mit meinem Heilswerk der Erneuerung, bis erfüllt ist, was ich mir als Ziel gesetzt habe. Siehe, ich mache alles neu. Alles. Und wir als Gemeinde sind bereits beim ersten Schritt dieses Dreiakters dabei. Für uns beginnt die Vollendung aller Dinge mit der Wiederkunft des Herrn zur Entrückung der Gemeinde. Für uns bedeutet die Vollendung aller Dinge also unsere persönliche Heilsvollendung. Wir warten nicht auf den Weltuntergang. Und wir warten auch nicht auf den Antichristen. Das ist eine falsche Ausrichtung. Wir warten auf das Kommen unseres Herrn. Für uns ist diese Vollendung aller Dinge also ein uneingeschränkter Grund zur Freude. Hab gestaunt, dass ich bei dem bekannten Theologen Adolf Schlatter dazu Folgendes gefunden habe. Ich zitiere: Nicht nur einiges, sondern alles bringt Gott zur Vollendung. Nicht nur einige besonders Auserwählte. Alle führt er dahin, wo ihr Leben zur Reife und zum bleibenden Resultat gelangt. Nichts bleibt unfertig. Alles wird vollendet. Soweit Adolf Schlatter. Das ist genau das, was in Gottes eigenen Worten ausgedrückt ist: Wir, ich mache alles neu. Es ist für uns also ein extrem frohmachendes Wort, dieses: Es ist nahe gekommen, das Ziel, die Vollendung aller Dinge. Was ist denn nun aber die Konsequenz dieser Nähe? Das ist doch eine wichtige Frage. Was ist die Konsequenz? Was folgt daraus? Aufgeregt hin und her laufen? Die Hände in den Schoß legen und warten, bis es geschieht? Was ist die Konsequenz? Die Bibel sagt es ganz schlicht. Es ist aber nahe gekommen, das Ende, das Ziel aller Dinge. Was hätten wir jetzt weitergeschrieben? Das wäre eine spannende Frage, die wir jetzt weitergeschrieben hätten. Wie schreibt Petrus, wie schreibt der Heilige Geist an dieser Stelle weiter? Was ist die Konsequenz? Seid nun besonnen und seid nüchtern. Als ich meine Bahnfahrt gerade hatte, ist mir wieder aufgefallen, diese parallele Gleisführung dieser beiden Bahngleise. Und ich habe mir die banale Konsequenz klar gemacht, dass diese beiden Bahngleise einfach nur dafür da sind, um den Zug in der Spur zu halten. Und wenn mit diesen Bahngleisen etwas nicht stimmt, wenn die beschädigt sind, dann haut den Zug aus der Spur. Dann entgleist dieser Zug. Und ich habe so viele Christen erlebt, die mit großer Ehrlichkeit und Begeisterung und Enthusiasmus in der Spur ihres Glaubens waren und die dann irgendwo entgleist sind, weil sie diese beiden Bahngleise in ihrem Leben nicht hatten. Besonnenheit und Nüchternheit. Schauen wir uns diese beiden Gleise einmal an. Besonnen. Das griechische Wort, das hier für besonnen steht, kann man übersetzen mit besonnen, vernünftig sein, den Verstand gebrauchen. Besonnen kommt ja auch im Deutschen von Sinnen, Denken her. Also besonnen ist derjenige, der erst in Ruhe vernünftig über etwas nachdenkt, bevor er redet oder handelt. Ich habe mal im Internetlexikon Wikipedia nachgeschaut. Da heißt es, Besonnenheit bezeichnet im Unterschied zur Impulsivität die überlegte, selbstbeherrschte Gelassenheit. Das fand ich jetzt auch einen schönen Begriff. Die überlegte, selbstbeherrschte Gelassenheit, die besonders auch in schwierigen oder heiklen Situationen den Verstand die Oberhand behalten lässt, um vorschnelle und unüberlegte Entscheidungen oder Taten zu vermeiden. Ja, gilt das denn nun aber auch für uns? Wir sind doch Menschen des Glaubens. Ja. Wir sind Menschen des Glaubens, aber gerade auch uns spricht die Bibel an ganz vielen Stellen das zu, dass wir besonnen sein sollen. Auch und gerade als Menschen des Glaubens sollen wir besonnen sein, vernünftig sein, den Verstand gebrauchen. Glauben und Denken sind also nach der Bibel keine Gegensätze. Wenn, und das ist jetzt ganz wichtig, wenn sie im richtigen Verhältnis zueinander stehen. Der Fehler der Aufklärung bestand nicht darin, Denken und Vernunft zu proklamieren, sondern darin, sie über Gott und sein Wort zu stellen und damit den menschlichen Verstand und das menschliche Denken zur obersten Instanz zu machen. Plötzlich hatte sich das menschliche Denken nicht mehr vor Gottes Wort zu verantworten, sondern Gottes Wort vor dem menschlichen Denken. Mit einmal stand der Mensch da und sagte, das ist Gottes Wort, das ist nur Menschenwort. Das ist zeitgeschichtlich bedingt, das können wir vernachlässigen und das gilt noch. Das gilt nicht. Da steht der Mensch mit seinem Verstand über dem Wort Gottes und sagt, das gilt mir nicht. Das nehme ich als Gottes Wort, das trete ich in die Tonne. Das ist zeitgeschichtlich überholt. Welche Hybris, dass wir Menschen uns anmaßen, mit unserem kleinen Verstand uns über Gottes Wort zu stellen und das entscheiden zu wollen, was davon bitte sehr heute gilt und was nicht. Was wäre denn das für ein Gott, der in unser menschliches Denken hineinpasst? Alles, was in mein Denken hineinpasst, ist kleiner als ich. Und deshalb muss Gott immer wieder die Grenzen meines Denkens und Verstehens sprengen. Sonst wäre Gott nicht Gott. Dann wäre Gott eben doch nur eine Projektion unserer eigenen Gedanken und Wünsche. Aber wenn wir das immer wieder erleben müssen, dass wir in Situationen hineinkommen, wo wir sagen, Herr, das begreife ich einfach nicht. Das verstehe ich nicht, Herr. Das geht weit über meinen Grips hinaus, da stehe ich davor und sage mir einfach, das raff ich nicht, da komme ich nicht mehr mit. Dann ist das gut, dann ist das richtig, dann ist das normal. Dann sehe ich, wie unser Herr neben uns steht und sagt, ja, das liegt daran, dass ich Gott bin und du Mensch. Meine Gedanken sind nicht deine Gedanken. Und meine Wege sind nicht deine Wege, so viel der Himmel höher ist als die Erde. So viel höher sind meine Gedanken und meine Wege als deine Gedanken und deine Wege. Deshalb werden wir immer, immer damit leben müssen, dass Gott uns in bestimmten Dingen zuletzt und zutiefst unerklärlich bleibt. Gott muss immer wieder die Grenzen meines Denkens und Verstehens sprengen. Sonst wäre Gott nicht Gott, sondern nur eine Projektion meines eigenen Denkens und Wünschens. Und deshalb sagt die Bibel, wir sollen den Verstand gebrauchen, aber wir sollen uns nicht auf ihn stützen. Sprüche 3, Vers 5. Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Der Verstand ist nicht die oberste Instanz meines Handelns. Der Verstand ist Diener, nicht Herr. Und so steht auch hier in 1. Petrus 4, Vers 7, dass der Verstand uns in eine bestimmte Richtung führen soll. Wohin soll der Verstand uns denn führen? Wir lesen ins Gebet. Hier steht im Griechischen diese Präposition eis, hinzu, hinein, in. Und diese Präposition eis gibt die Bewegungsrichtung. Die Bewegungsrichtung einer Handlung oder eines Verhaltens an. Das Gebrauchen des Verstandes soll uns also nicht von Gott weg, sondern zu Gott hinführen. Und das ist auch für die vielfältigen Entscheidungen in Corona-Zeiten von großer Bedeutung. Auch hier dürfen wir unsere geistlichen Entscheidungen nicht nur unter der Maxime treffen, dass wir vernünftig sein wollen. Wilhelm Busch hat einmal gesagt, wenn wir in geistlichen Dingen nur unseren Verstand fragen, werden wir ungeistliche Antworten bekommen. Das ist ein Satz. Also als geistliche Menschen dürfen wir nicht nur das tun, was unser Verstand uns gebietet. Denn zu gebieten hat der Herr, nicht unser Verstand. Und das gilt auch in Corona-Zeiten. Sonst machen wir unseren Verstand vom Diener zum Herrn. Und diese Stellung kommt unserem Verstand nicht zu. Die Welt sagt zu Recht erst denken, dann handeln. Aber für einen Christen ist das zu wenig. Die Bibel sagt uns hier, erst denken, dann beten, dann handeln. So können wir eigentlich diese ganze Textpassage zusammenfassen. Das ist die Linie, die Petrus uns hier aufzeigt. Erst denken, dann beten, dann handeln. Und das alles im Licht dieser Aussage. Es ist nahe gekommen, das Ende aller Dinge. Erst denken, dann beten, dann handeln. So bringen wir unser Denken vor Gott und unterstellen wir auch unser Denken dem Wort Gottes und der Herrschaft Gottes. Denn unser Denken wird doch auch gespeist von den Inputs, denen wir es aussetzen. Und wir halten es für vernünftig, was wir an Inputs erhalten haben. Merkt ihr, es ist wichtig, was für Inputs bekommen wir eigentlich? Und da bleiben wir beim Wort Gottes. Und bei nichts anderem. Alles andere kann uns manipulieren. Alles andere entstammt dem System der Lüge. Aber Gottes Wort, das ist die Wahrheit. Und da wollen wir auch unseren Verstand dran festmachen und es dem unterstellen. Besonnenheit will uns ins Gebet führen. Wer nicht in unserem Verstand, sondern im Gebet fallen die wichtigsten Entscheidungen unseres Lebens. Und damit komme ich zum zweiten Bahngleis. Nüchtern. Das griechische Wort, das hier steht, kann man übersetzen mit frei sein von jedem körperlichen, geistigen und seelischen Rausch. Sich nicht von Überschwang, Leidenschaften, Überstürzung oder Verwirrung bestimmen lassen. Sich nicht dem beherrschenden Einfluss von Emotionen und Begierden zu überlassen. Und ein Übersetzer sagt, es heißt sich ausnüchtern. Fand ich auch interessant, denn das kennen wir sonst eigentlich immer nur aus dem körperlichen Bereich, wenn da jemand in der Ausnüchterungszelle sitzt und sich ausnüchtern soll. Aber die Bibel zeigt uns, es gibt eben nicht nur einen Rausch des Leibes, sondern auch einen Rausch der Seele und des Geistes. Und Christen sollen auf allen drei Gebieten ihres Menschseins nüchtern sein. Schon seit langem schaue ich deshalb mit besonderer Sorge auf unsere Geschwister in den charismatischen Gemeinden. Denn hier ist eine gewisse Unnüchternheit schon in der Grundstruktur der charismatischen Theologie angelegt und stellt deshalb in diesen Kreisen der Gläubigen eine ganz besondere Gefahr dar. Aber wir gucken nach rechts und erkennen die Unnüchternheit dort, aber sind blind für uns selbst. Und ich war überrascht, wie durch Corona auch in den Kreisen der am nüchternen, prophetischen Wort der Bibel orientierten Geschwister plötzlich eine große Unnüchternheit ausbrach. Ja, wie ein Virus. Wie sind die endzeitlichen Spekulationen in den sozialen Medien förmlich explodiert? Wie haben sich hier viele von der nüchternen Bindung an Gottes Wort wegreißen lassen und sind den Irrsternen des Internets gefolgt? Zeitweise konnte man sich von der Flut der Alarmmeldungen kaum noch retten. Hätte ich das alles gelesen, was man mir zugeschickt hat, mir wäre keine Zeit mehr für die Bibel geblieben. Und da habe ich gemerkt, so kann jede Glaubensprägung ihrer eigenen Schlagseiten der Unnüchternheit ausbilden. Das müssen wir also nicht nur im charismatischen Bereich der Gläubigen suchen. Auch wir bilden in unserer Prägung eigene Schlagseiten der Unnüchternheit aus. Auch die Nüchternheit steht unter der Bewegungsrichtung dieser griechischen Präposition eis. Auch die Nüchternheit ist kein Selbstzweck. Sie soll nicht bei sich selbst bleiben, ich bin nüchtern, sondern sie soll uns hinein ins Gebet führen. Nüchternheit ist eben nicht Uninteressiertheit oder Passivität, sondern fokussierte, zielgerichtete Aktivität in ausschließlicher Bindung an Gott und sein Wort. Das ist das entscheidende Merkmal von Nüchternheit. Nicht Passivität, nicht Uninteressiertheit, nicht der Herr wird das schon alles machen und ich muss ja nicht. Nein, 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 nein. Es geht auch bei der Nüchternheit um Aktivität, aber um fokussierte, zielgerichtete Aktivität und jetzt durch das entscheidende Merkmal der Nüchternheit in ausschließlicher Bindung an Gott und sein Wort. Auch der besonnene und nüchterne Mensch soll in Bewegung gesetzt werden, aber ja, doch nicht von überbordenden Emotionen oder überhitzten Spekulationen, von Ängsten und Sorgen, sondern von Gottes Wort. Wovon werden wir getrieben? Deshalb darf Besonnenheit und Nüchternheit nie mit glaubensloser Passivität verwechselt werden. Wer sich vor lauter Besonnenheit und Nüchternheit gar nicht mehr bewegt, sich zurückzieht, der hat hier etwas missverstanden. Gott möchte uns in Bewegung setzen. Glaube, Leben mit Jesus ist immer in Bewegung. Stillstand ist immer ein Zeichen dafür, dass wir entweder eingeschlafen sind oder tot. Aber Gott möchte uns immer in Bewegung setzen. Glaube ist immer in Bewegung, immer im Wachsen, immer im Dienst für den Herrn unterwegs. Gott möchte uns in Bewegung setzen, aber eben nicht durch Manipulation, Emotion oder Spekulation, sondern durch sein Wort und seinen Geist. Und unser Text sagt auch, wohin? Hinein in die Gebete. Interessant, in den deutschen Übersetzungen wird das ja im Singular, in der Einzahl übersetzt, hin zum Gebet, aber im Griechischen steht das eigentlich im Plural. Hinein in die Gebete. Ob dieser Plural hier auf die Gebete in der Gemeinde, diese vielfältigen Gebete, die wir da zusammen haben sollen, oder auf ein intensives persönliches Gebetsleben hindeuten soll, das bleibt an dieser Stelle offen. Beides macht Sinn. Wir sollen uns in der Naherwartung unseres Herrn, jedenfalls nicht in der Aufgeregtheit der sozialen Medien verlieren, sondern im Gebet vor unserem Gott sammeln und ausrichten lassen. Und das ist es doch, dass wir in diesen Zeiten unsere Mitte nicht verlieren, unsere Ruhe in ihm nicht verlieren, durch Aufgeregtheit oder durch Angst und Sorge. Beides ist verkehrt. Dass wir die Mitte, die Ruhe in Christus nicht verlieren. Und nicht die Anzahl unserer Mails und Messages, sondern die Anzahl unserer Gebete, unser Gebetsleben, ist der Gradmesser dafür, ob wir biblisch wirklich in der Naherwartung leben. Nur das, was wir im Gebet sind, das sind wir wirklich. Das ist sehr herausfordernd. Denn wir reden viel, wir tun viel, wir schieben viel vor uns her an Kulisse und an heißer Luft und an Aktivität. Aber ich denke, dass dieser Satz wahr ist. Nur was wir im Gebet sind, das sind wir wirklich. Hier wird unser wirklicher geistlicher Stand offenbar. Doch das Gebet ist auch hier bei Petrus nur der erste Schritt. Aus dem Gebet heraus sollen wir jetzt auch zur Tat finden. Und das zeigen die folgenden Verse unseres Abschnittes. Vers 8. Vor allen Dingen aber habt untereinander eine anhaltende Liebe, denn die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. Dabei ist ganz spannend, dass die Verse 8 bis 10 allesamt abhängig sind von Vers 7. Hier steht im Griechischen eine Partizipkonstruktion. Und durch diese Partizipkonstruktion werden die Verse 8 bis 10 grammatikalisch mit Vers 7 unmittelbar verbunden. Im Deutschen kommt das nicht mehr raus, da haben wir nur noch kurze Sätze und jeweils einen Punkt. Aber im Griechischen wird das durch diese grammatikalische Partizipkonstruktion miteinander verbunden. Wir müssen also eigentlich wörtlich übersetzen. Seid nun besonnen und nüchtern zu den Gebeten, indem ihr vor allem untereinander eine anhaltende Liebe habt. Indem ihr gastfrei seid. Indem ihr einander dient. Und durch diese Partizipkonstruktion im Griechischen wird deutlich, dass Beten und Tun eben ganz eng zusammengehören. Alles beginnt mit dem Gebet, muss dann aber eben auch zur Tat werden. Das Tun muss aus dem Beten erwachsen, kein Aktionismus, nicht das, was uns gerade so an Gedanken in den Sinn springt. Jawohl! Das Tun muss aus dem Beten erwachsen, ganz wichtig. Aber ohne das Tun wird auch unser Gebet nur noch zur bloßen Form erstarren. Wo Liebe, Gastfreundschaft und Dienst nicht geübt werden, werden wir irgendwann auch nicht mehr wirklich beten können. Die Naherwartung führt uns also zunächst ins Gebet, und dann in den ganz praktischen Dienst der Gemeinde. Was schreibt Petrus hier? Was sollen wir tun, wenn wir uns dieser Aussage stellen, es ist nahe gekommen, das Ziel aller Dinge. Was sollen wir tun? Die Antwort des Petrus, wir sollen das tun, was wir hoffentlich schon immer getan haben. Aber wir sollen es in noch größerer Intensität und Konzentration tun, weil wir wissen, dass das Ende aller Dinge nahegekommen ist. Und das Erste, was Petrus hier schreibt, vor allen Dingen, habt untereinander eine anhaltende Liebe. Vor allen Dingen. Das heißt, die Liebe untereinander hat bei Gott die höchste Priorität. Sie kommt vor allem anderen. Auch vor Erkenntnisunterschieden. Auch vor allen Unterschieden in der Bewertung des aktuellen Corona-Geschehens. Auch vor jedem Streit über das Tragen von Masken oder andere Corona-Regeln. Vor allen Dingen. Die Liebe kommt bei Gott vor allem anderen, was uns oft so wichtig ist. Und diese Liebe soll anhaltend sein. Das Adjektiv, das hierfür anhaltend im Griechischen steht, bedeutet angespannt, gestreckt, gedehnt. Damit wurden die angespannten Muskeln eines Athleten beschrieben, der sich anstrengt, um einen Wettkampf zu gewinnen. Also da wird deutlich, mit welcher Intensität wir da dran sein sollen, an diesem anhaltende Liebe zueinander bewahren, haben, zu üben. Und dieses Wort gilt immer, natürlich. Aber in Corona-Zeiten gilt es doppelt. Denn wir spüren auch in der Gemeinde die gesteigerte Belastung für jeden in der Situation. Und hier müssen wir die Muskeln der Liebe, im Bild gesprochen, kräftig anspannen, um diese innere Einheit der Glaubenden zu bewahren, die Jesus so wichtig ist. Und am Ende unseres Textes fordert uns Petrus noch zu Gastfreundschaft und zum Dienst auf. 1. Petrus 4, 9 und 10. Seid gastfrei gegeneinander ohne Murren. Wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so dient damit einander als gute Verwalter der verschiedenartigen Gnade Gottes. Gastfreundschaft und aktiver Dienst in der Gemeinde, das sind in Corona-Zeiten zwei besonders heikle Themen. Aber das Wort Gottes gilt auch in Corona-Zeiten. Wir können das Wort Gottes nicht in Corona-Zeiten außer Kraft setzen. Dieses Virus und die gesamte Situation kann doch Gottes Wort nicht außer Kraft setzen. Das gilt doch jetzt mit einmal plötzlich nicht mehr. Aber natürlich, das gilt weiter. Egal wie die äußeren Umstände sind, so war es immer in der Gemeinde. Das Wort Gottes zählt und gilt, egal was um uns herum gerade los ist. Und das gilt auch für die Gastfreundschaft und den aktiven Dienst in der Gemeinde. Beides darf in der Gemeinde nicht aufhören. Wir dürfen unseren geistlichen Dienst, unseren geistlichen Auftrag durch Corona doch nicht außer Kraft setzen lassen. Wir werden manches an die aktuelle Situation anpassen. Wir werden kreativ sein. Wir werden uns was einfallen lassen. Jawohl. Aber es darf nicht aufhören. Denn unser Auftrag von Gott ist nicht abhängig von den äußeren Umständen. Und so staunen wir, dass unser Text gerade auch in Corona-Zeiten uns wichtige Orientierung gibt. Es ist aber nahe gekommen, das Ende, das Ziel, die Vollendung aller Dinge. Und lasst uns deshalb in doppelter Treue und mit ganzer Hingabe unseren geistlichen Auftrag erfüllen. Denn wir sind diesem Ende, diesem Ziel in unseren Tagen doch einen gewaltigen Schritt näher gekommen. Das haben wir doch, denke ich, alle gemerkt. Wir sind auf der Hochgeschwindigkeitstrasse. Da kommt keine Station mehr. Wir sind diesem Ziel in unseren Tagen einen großen Schritt näher gekommen. Keine Generation vor uns von Gläubigen war je so nah dran wie wir. Aber das soll Konsequenzen haben in unser Leben. Das, was wir getan haben, sollen wir doppelt und dreifach tun, in noch größerer Konzentration und Ausrichtung auf ihn. Und nicht, indem wir uns zurückziehen und einfach nur passiv auf sein Kommen warten. Nein, der Herr möchte uns mittendrin, mitten im Dienst, mitten in der Hingabe, mitten in der Ausführung unseres Auftrages, möchte uns finden, wenn er kommt und uns zu sich nimmt. Möge das auch bei uns so sein. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Herr Jesus Christus, wir beten dich an als unseren Herrn, unseren Haupt. Wir beten dich an als den Herrn aller Herren, den Lebendigen und Auferstandenen und den Wiederkommenden. Und Herr, wir freuen uns auf dein Kommen. Und wir bitten dich, dass du es uns schenkst, dass wir im Licht deines Kommens jetzt auch leben. Und dass wir dich als den Herrn aller Dinge, auch den Herrn unseres Lebens sein lassen. Dass wir uns nicht fürchten, nicht sorgen, von nichts bestimmen lassen, außer von dir und deinem Wort. Dass wir treu bleiben, auch in diesen erstaunlichen Zeiten. Dass wir nicht aufgeben, nicht zurückweichen, sondern treu unseren Dienst und deinen Auftrag erfüllen, Herr. Bis du kommst. Ja, Herr, und wir beten, komme doch bald. Amen.